Kennst du das, dass du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst? So ähnlich, wie wir das gerade auch im Text gelesen haben. Eigentlich willst du morgens früh aufstehen, aber irgendwie bist du dann doch zu müde und bleibst doch länger liegen. Oder eigentlich willst du nur 5 Minuten im Internet verbringen. Am Ende wären es dann aber vielleicht doch 2 oder 3 Stunden. Eigentlich willst du nur ein T-Shirt kaufen, und am Ende ist der Einkaufswagen wieder voll. Eigentlich willst du zu deiner Meinung stehen und dann sagst du doch wieder das, was die Menschen hören wollen. Und eigentlich willst du ja liebevoll sein und dann wirst du doch wieder laut. Es ist spannend, egal welchen Lebensbereich wir uns so anschauen, überall tun wir Menschen diese Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und umgekehrt tun wir Dinge nicht, die wir tun wollen. Wie kommt das? Also ich glaube, es gibt da verschiedene Ursachen, je nachdem, wo wir uns aufhalten. Manchmal sind es ganz konkrete körperliche Umstände. Manchmal ist es vielleicht Werbung, die uns manipuliert. Manchmal ist es auch Gruppenzwang. Ich glaube aber darüber hinaus liegt die Ursache dafür oft auch in uns selbst. In unserem Kopf, aber auch in unserem Herzen. Gerade wenn es um so Dinge geht wie gut und böse, wahr und falsch oder heilig und sündig. Da sollten wir nicht diesen Fehler machen und einfach alles mit natürlichen Ursachen erklären, so wie die atheistische Welt um uns herum das macht, die alles nur auf das Natürliche reduziert. Es gibt auch eine übernatürliche Welt, es gibt eine geistliche Realität und die hat ganz viel mit uns zu tun. Und damit, dass wir vor Gott ein gefallenes Wesen haben. Als Menschen stehen wir unter der Herrschaft der Sünde und deswegen tun wir so manch eine Sache, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und genau darum geht es auch im heutigen Bibeltext in Römer 7 und 8. Paulus stellt hier in diesem Kapitel diese große Frage nach Freiheit. Diese Frage danach, wie wir endlich das tun können, was wir auch wollen, wie wir es schaffen, frei zu sein, frei die Sünde zu lassen und frei das Gute zu tun. Vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Predigt in dieser Reihe, Römer 6. Da ging es darum, dass Sünde nichts mehr für uns Christen ist, dass die einfach nicht mehr zu uns passt, weil wir jetzt ein völlig neues Wesen haben, eine neue Identität in Jesus. Wir haben jetzt so viel schönere, neue Aufgaben bekommen und dürfen jetzt was ganz anderes tun, als zu sündigen. Und ein Gedanken, den Paulus in Römer 6 aufgebaut hat, ist, dass wir als Christen nicht mehr sündigen müssen. Und Paulus weiß vermutlich, dass diese Aussage, das ist eine steile Aussage, dass diese Aussage viele Verständnisfragen nach sich ziehen wird und deswegen schreibt er Kapitel 7 und 8. Also erst einmal erklärt er das Was, wir müssen nicht sündigen und jetzt im heutigen Bibeltext das Wie, das Warum. Und ihr habt das vielleicht schon bei der Textlesung gemerkt, wir haben heute wirklich einige Verse vor uns. Paulus, der baut hier eine richtig lange Argumentation auf, um das deutlich zu machen, warum wir jetzt und was wir jetzt in Jesus sind. Und in diesem Text, da sind 3 Vokabeln, 3 Worte, die sind ganz zentral, die müssen wir uns anschauen, um den Text zu verstehen. Das ist erstmal das Gesetz, dann das Fleisch oder Natur oder Sinn, wie es hier in dieser Besetzung hieß heute, und der Geist. Gesetz, Fleisch und Geist. Darauf ist der ganze Text aufgebaut. Und wenn wir uns mit diesen Worten ein bisschen beschäftigen, dann können wir nicht nur diesen Text hier verstehen, der, ich finde, etwas kompliziert ist, aber dann können wir diesen Text uns ein bisschen stellen. Und gleichzeitig verstehen wir dadurch, glaube ich, auch das große Ganze der Bibel viel mehr, was der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament ist. Also sehr, sehr spannend, sich mit diesen Worten mal ein bisschen zu beschäftigen. Schauen wir uns die mal nacheinander etwas genauer an. Beginnen wir mit dem Gesetz. Das Gesetz, das steht so die ersten 16 Verse im Vordergrund. Und wenn Paulus diesen Brief schreibt an die Römer, dann hat er einen entscheidenden Vorteil. Er spricht nämlich laut Vers 1 hier zu Menschen, die das Gesetz kennen. Paulus widmet sich hier in Kapitel 7 ganz explizit den Juden, die jetzt an Jesus glauben. Und das waren Menschen, die sind unter dem Gesetz von Mose groß geworden. Ihr Leben vor Jesus war massiv bestimmt vom Gesetz. Deswegen kannten sie das Gesetz, deswegen braucht Paulus gar nicht so viele Hintergrundinfos geben. Das kannten sie. Wir haben das nicht heute, wir kennen das Gesetz kaum. Und deswegen ist es gut, glaube ich, so ein bisschen sich ein paar Gedanken vorher zu machen, was das Gesetz eigentlich ist, bevor wir uns dem eigentlichen Text in Römer 7 widmen. Aber habt das schon mal im Hinterkopf, Paulus spricht hier laut Vers 1 an Menschen, die das Gesetz kennen, an Juden, die jetzt an Jesus glauben. Okay, ein paar Grundlagen. Was ist eigentlich das Gesetz? Also gemeint ist bei Paulus im Regelfall das mosaische Gesetz, also das Gesetz, das Gott den Juden durch Mose gegeben hat. Und dieses Gesetz, das besteht zu einem großen Teil eben aus den bekannten Geboten und Verboten, also mach das nicht. Aber das Gesetz selbst umfasst eigentlich noch sehr viel mehr. Es regelt nämlich auch, was ich tun soll, wenn ich denn mal ein Gebot gebrochen habe. Also es ist auch Teil des Gesetzes, der Umgang mit Versagen. Und deswegen führt Gott verschiedene Opfer ein, er betitelt auch einige Strafen und so weiter. Das alles ist das Gesetz. Wozu gibt Gott das Gesetz? Ganz einfach, er will eine Beziehung zu seinem Volk. Gottes wichtigstes Anliegen ist, er will mitten unter dem Volk wohnen. Er will dem Volk so nah wie möglich sein. Er will ganz, ganz nah bei ihm sein, um Gemeinschaft zu haben. Und na, da ist ein Problem, der Mensch ist sündig, Gott ist heilig. Das braucht irgendwelche Regeln, damit das zusammenpasst. Und deswegen gibt Gott das Gesetz, damit Beziehung trotz Sünde irgendwie möglich ist. Ich glaube, wir als Christen, wir haben oft ein falsches Verständnis davon, wozu eigentlich das Gesetz gegeben wurde. Und vom Alten Testament insgesamt. Oft machen wir im Kopf so eine Unterscheidung. Ja, im Alten Testament, da bei Mose, da ging es ums Gesetz, da ging es um Werke, da ging es ums Gehorsam. Und heute im Neuen Testament, da geht es um Glauben, um Gnade. Und so bauen wir so eine ganz große Kluft auf zwischen AT und NT und sagen, Werke, Gesetz, Gnade. So eine Unterscheidung passt aber nicht. Die passt gar nicht zu dem, was wir in der Bibel finden. Schon im Alten Testament ging es Gott um Glaube, um Gnade. Auch im Alten Testament steht der Glaube über allem. Wir lesen das zum Beispiel, wir hatten das in Römer 4, da ging es um Davids und Abrahams Glauben. Wir lesen das zum Beispiel in Hebräer 11, da wird so ein ganzes Kapitel aufgebaut, wo es um Menschen aus dem Alten Testament geht, die im Glauben lebten und uns so zu Vorbildern wurden. Und wir lesen das auch im Gesetz selbst, dass es um Glauben geht. Immer und immer wieder betont Gott im Gesetz, dass er will, dass das Volk an ihn glaubt, ihn liebt. Das rettet sie. Es ist immer der Glaube, der rettet, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Aber was ist dann der Unterschied? Also ist dann beides gleich, AT und NT? Nein, es ist ein Riesenunterschied, aber der liegt woanders. Der Unterschied liegt nämlich in der Last, die auf den Menschen liegt im Alten Testament. Eine Last, die wir heute durch Jesus nicht mehr haben. Und diese Last, die hängt maßgeblich mit diesem zweiten Wort von heute zusammen, dem Fleisch oder der menschlichen Natur, dem menschlichen Sinn. Jeder Mensch, so lehrt es die Bibel, ist von Geburt an ein Sünder. Also er steht unter der Herrschaft der Sünde. Die Sünde ist seine DNA und deswegen kann er nicht anders als zu sündigen. Und ja, er kann sich gegen Sünden irgendwie entscheiden und dagegen ankämpfen, aber irgendwie ist das ein recht verzweifeltes Unterfangen, weil man ja nur gegen seine eigene DNA kämpft. Also da ist kein Sieg möglich. Und genau das ist auch das Problem, was wir im Alten Testament haben. Das sind Menschen, die glauben an Gott. Die haben seine Wunder gesehen und die wollen an Gott glauben. Und gleichzeitig merken sie, dass sie in sich selbst gar keine Kraft dazu haben, das auch praktisch umzusetzen. All diese Gebote, die Gott gibt. Sie sehen, ja, das sind gute Gebote, aber wie schaffe ich das denn? Ich, Sünder. Und so haben sie diese riesige Last in ihrem Leben. Und deswegen führt Gott ja auch die Opfer ein, damit das trotzdem irgendwie funktioniert, damit da Versagen sein kann, aufgrund der eigenen Schwäche, der eigenen Sünde und trotzdem Beziehung. Aber nicht falsch verstehen, das Tun dieser Opfer, das rettet sie nicht. Es ist keine Werksgerechtigkeit, indem ich etwas praktisch tue. Nein, die Opfer, die decken nur die Sünde zu, damit Gemeinschaft möglich ist. Retten tut auch hier der Glaube. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das ziemlich anstrengend gewesen sein muss im Alten Testament. Also zu sehen, ich glaube an Gott, ich will heilig leben vor ihm, ich will das Gebot halten, aber das Gebot in meinem Inneren, das ist dazu gar nicht fähig. Und so bin ich immer wieder gezwungen, Opfer zu bringen, um meine Schuld zu bedecken. Immer und immer wieder falle ich, scheitere ich und muss zum Opfer kommen. Und ich brauche das. Und es ist ein recht mühsames Leben. Ja klar, es ist viel besser als die Alternative ganz ohne Gott. Natürlich. So viel schöner, mit Gott in Beziehung zu stehen. Und doch ist da diese Last und diese Verzweiflung, die da oft über dem Leben steht, diese Verzweiflung am eigenen Versagen. Das ist das, was Paulus vor Augen hat, wenn er jetzt Römer 7 schreibt. Er spricht zu Juden, die genau das kannten, die jetzt aber in Jesus sind. Und Paulus beginnt bei dem Gesetz, er sagt, das Gesetz selber, das ist gut. Das Gesetz, das ist heilig, es ist gerecht, gut, es ist geistlich. Also das ist super, das Gesetz. Da stehen wunderbare Sachen drin, die wahr sind. Und gleichzeitig ist da diese ernüchternde Selbsterkenntnis, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Mit anderen Worten, da ist dieser Mensch, der das Gesetz halten will, es aber gar nicht kann. Er ist verkauft unter die Sünde. Und es kommt noch schlimmer. Die Sünde ist richtig gewieft. Wir lesen hier in den Versen 7 und 8, dass die Sünde das gute Gesetz nimmt und es zweckentfremdet. Das heißt, die Sünde gebraucht das heilige Gebot, um in uns oder im hier beschriebenen Menschen noch mehr unheilige Begierden zu wecken. Das Gesetz selber trägt dabei keine Schuld daran. Das Gesetz ist gut, es ist heilig, es ist gerecht. Aber die Sünde und der Sünder, die machen aus diesem guten Gesetz etwas Schlechtes. Sodass wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Und ja, da ist dieses innerliche Wollen, da ist dieser Wunsch des alttestamentlichen Gläubigen, Gott zu gehorchen. Aber er kann es nicht. Und das ist kein Wunder, dass Paulus dann in Vers 24 zu diesem trostlosen Ergebnis kommt. Ich, elender Mensch. Das ist wirklich elendig, oder? Wenn man will, aber nicht kann. Und wenn man deswegen gezwungen ist, immer und immer und immer wieder diese Opfer zu bringen, um Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und Paulus schreit geradezu heraus, gibt es hier keine Lösung? Gibt es hier keinen Ausweg für irgendeinen Weg, der uns von dieser Last befreit, die das Gesetz auf uns legt? Doch, die gibt es. Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und genau hier sind wir wieder im Neuen Testament. Genau hier sind wir beim Evangelium, bei der frohen Botschaft. Es gibt diese Lösung. Es gibt den Ausweg von dieser Last, von dieser Sünde. Und dieser Weg heißt Jesus. Genau das hatte Paulus ja auch schon in Kapitel 6 erklärt, dass in Jesus alles anders ist. In Jesus haben wir eine neue Identität, einen neuen Herrscher über unserem Leben. Da ist kein Zwang mehr zur Sünde. Da ist Freiheit. Da ist ein Ausbruch aus diesem Kreislauf des Versagens. Da ist wahres Leben. In Jesus. Und deswegen kann Paulus auch hier in Römer 7 noch einmal dieses Bild von Tod und Auferstehung nochmal nutzen und sagen, genauso wie ihr der Sünde gestorben seid und deswegen nicht mehr sündigen müsst, genauso seid ihr jetzt auch dem Gesetz gestorben. Ihr müsst nicht mehr diesen Kreislauf leben von Sünde, Gesetz und Opfer. Nein, ihr seid freigemacht in Jesus. Und so kommen wir dann in Kapitel 8 zu dem neuen Leben, der neuen Freiheit in Jesus. Hier heißt es ab Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches und der Sünde für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. In Jesus gibt es keine Verdammnis mehr. Kein Urteil, kein Grund zur Verzweiflung, für Resignation in irgendeiner Weise, für Mutlosigkeit, denn Gott selbst hat all das getan in Jesus, was der Mensch selbst nicht tun kann. Wir Menschen, wir sind von uns aus total kraftlos, weil die Sünde in uns ist. Aber Jesus, frei von Sünde, erfüllt das Gesetz. Er besiegt die Sünde, er besiegt den Tod, er schafft Rettung und er befreit uns von dieser Last der Sünde und des Gesetzes. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament? Noch einmal, der Unterschied ist nicht, wie Rettung funktioniert. Rettung allein durch Glauben, und zwar immer, da ändert sich Gott nicht. Und auch Vergebung und Beziehung sind nur durch Opfer möglich. Aber es gibt mehrere entscheidende Unterschiede durch Jesus, weil Jesus alles anders macht. Denn während im Alten Testament der Gläubige selbst Opfer bringen musste, bringt jetzt Jesus das Opfer. Während der Gläubige im Alten Testament immer und immer und immer wieder neu opfern musste, gibt es jetzt nur ein einziges Opfer, einmalig Jesus. Und während der Gläubige trotz der Opfer immer noch schwach war, immer noch unter der Herrschaft der Sünde stand, stehen wir jetzt nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, weil Jesus herrscht. Und während der Gläubige im Alten Testament keine innere Kraft hatte, die Sünde wirklich zu besiegen, haben wir jetzt Kraft und Freiheit in Jesus. Das ist der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament, Jesus. Jesus allein und das, was er tut, was er bewirkt, was er in uns verändert. Wie macht er das? Also, wie kann es sein, dass auf einmal alles anders ist? Ich meine, ich bin doch immer noch hier. Der Unterschied ist Gottes Geist. Durch Jesu Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Sendung lebt Gottes Geist in uns Gläubigen und der ist der Unterschied. Nicht ich bin anders, sondern Gott in mir ist der Unterschied. Und das ist der große Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament, dass Gott selbst in uns Wohnung nimmt. Und das ist auch, was das Evangelium so schön macht. Also mein Eindruck ist, dass wir teilweise das Evangelium sehr stark reduzieren. Wir reden vom Evangelium, indem wir sagen, ja, Gott schenkt uns einmalig das Heil. Das ist richtig, das ist Teil des Evangeliums. Das stimmt. Aber das Evangelium geht noch so viel weiter. Gott schenkt uns nicht nur zukünftige Rettung, nein, Gott rettet uns schon heute. Gott will schon heute in uns wohnen, schon heute unser Leben verändern. Nicht nur das Heil ist Evangelium, sondern auch Heiligung ist Evangelium. In Christus haben wir ein verändertes Leben schon heute und das macht das Evangelium schön. Das ist nicht nur etwas für die Zukunft, für irgendwann. Nein, heute wohnt Gott in dir und das ist der Unterschied, den du ganz praktisch erleben darfst. Lass uns das nochmal ganz kurz an so einem kleinen Modell anschauen. Links sehen wir hier den Menschen ohne Jesus. Was macht diesen Menschen aus? Die Sünde, und zwar nur die Sünde. Und was kommt, wenn jetzt eine Versuchung ins Leben tritt, naja, da kommt Sünde bei raus. Ist doch logisch, da ist nichts anderes. Da kann auch nur Sünde passieren. Da ist gar keine Möglichkeit, der Sünde wirklich zu entfliehen, weil die Sünde alles befleckt. Aber wie ist das jetzt in Jesus? Naja, da ist einiges gleich. Erstmal, da ist immer noch die sündige Natur. Klar, ich habe immer noch sündige Leidenschaften, da ist immer noch ein gefallenes Wesen in mir. Und die Sünde ist immer noch da, die will mich immer noch versuchen. Aber zwei Dinge sind anders. Das eine ist, dass da keine Herrschaft mehr ist. Ich muss nicht mehr sündigen in Christus. Da ist keine juristische Verbindung mehr. Die Herrschaft ist zerbrochen. Und da ist Gottes Geist in mir. Da ist etwas Neues in mir, Gott selbst in mir. Und dieser Geist, der will mein Leben verändern. Also noch einmal, ohne Jesus, mit Jesus. Zwei völlig verschiedene Realitäten. Zwei völlig neue oder verschiedene Identitäten durch Gottes Geist. Und dieser Geist, das ist auch so die dritte wichtige Vokabel für diesen Text, darum geht es dann vor allem in Kapitel 8. In Kapitel 7 ging es um das Leben ohne den Geist und jetzt in Kapitel 8 geht es um das Leben im Geist. Der große Unterschied in Jesus. Wir werden jetzt nicht alle 17 Verse Vers für Vers durchgehen, aber ich will zumindest so die wichtigsten Gedanken einmal hier zusammenfassen. Den einen habe ich gerade schon mehrfach erwähnt. Erstens, jeder Christ hat Gottes Geist in sich. Das ist eine der wundervollsten, der schönsten Wahrheiten für deinen Alltag. Und das ist eine Tatsache, die finden wir an so vielen Stellen in der Bibel, eben hier, aber auch darüber hinaus. Auch schon im Alten Testament sehen wir, wie sich die alttestamentlichen Gläubigen danach sehnen nach dieser Wahrheit. Wir lesen das bei den Propheten. Die Propheten stehen ja so ziemlich am Ende des Alten Testaments, als klar ist, okay, das ist irgendwie ganz schön schwierig mit dem Gesetz, wo alle einfach merken, boah, wir können es nicht. Und dann lesen wir diese Hoffnung, boah, es wird dieser Tag kommen, wo Gottes Geist über alle ausgegossen sein wird. Wir lesen das in Joel 3 zum Beispiel, in Hesekiel 36 und 37, wo deutlich wird, es wird der Tag kommen, da ist Gottes Geist überall. Ja, auch schon im Alten Testament war der Geist am Wirken. Hier und da vereinzelt an den Menschen, in den Menschen, aber längst nicht so intensiv, so flächendeckend, so alle erfüllend wie heute. Und das ist auch das, was Jesus ankündigt in Johannes 13 bis 16, wo er davon spricht, das wird euch ausmachen, Gottes Geist in euch. Und wisst ihr, das ist eine Tatsache, die können wir nicht stark genug betonen, dass Gottes Geist in uns lebt. Weißt du, du bist nicht mehr der gleiche vor Jesus. Da ist etwas Gewaltiges passiert in dir. Du bist nicht mehr allein. Nein, Gott selbst wohnt in dir. Und zwar dauerhaft. Das ist deine neue Realität, deine neue Essenz, dein Wesen. Gott in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ja, als Christen ist jetzt unsere große Aufgabe, im Geist zu wandeln. Also diesem Geist, der in uns lebt, zu folgen. Ihm nachzufolgen, ihm Raum zu geben und so weiter. Bevor wir Jesus kennenlernen, ja, da war die Sünde ganz zentral für uns. Da folgten wir unserer sündigen Natur, unseren eigenen Gedanken irgendwie ganz blindlings und liefen mir nach. Jetzt dürfen wir das anders machen. Jetzt dürfen wir dem Geist Gottes folgen, der in uns ist und uns zu neuen Werken, zur Veränderung bewegen will. Und was will der Geist? Was ist das größte Ziel des Heiligen Geistes in uns? Eigentlich sehr simpel. Der Geist will uns zum Vater ziehen. Das ist das wichtigste Werk des Geistes in deinem Leben. Dieser Sog zum Vater. Wir müssen verstehen, Vater, Sohn und Geist, die hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Die gehören zusammen. Die sind ganz eng miteinander verbunden. Naja, und jetzt lass uns mal logisch drüber nachdenken. Was ist, wenn der Heilige Geist in uns ist? Ja, der will uns zum Vater ziehen, zum Sohn ziehen. Das ist wie so ein Magnet. Also alle drei sind Magneten, die sich gegenseitig anziehen. Und wenn einer dieser Magneten in uns ist, ja, dann zieht er uns mehr und mehr zum Vater, zum Sohn. Er zieht uns zum Vater und damit zu allem, was den Vater ausmacht. In seine Gegenwart, seine Gemeinschaft, seine Heiligkeit. Man kann sagen, Gottes Geist in uns, er verändert uns mehr und mehr, weil er uns in eine Richtung zieht. Er verändert unsere Wünsche, unsere Ziele. Früher jagten wir den egoistischen Motiven nach, jetzt entstehen auf einmal völlig neue Gedanken in uns. Völlig neue Sehnsüchte und Wünsche, die der Geist selbst bewirkt. Dass wir plötzlich in Gottes Wort lesen wollen. Dass wir Gemeinschaft mit Heiligen suchen. Dass wir uns nach Aufgaben sehen, nach Dingen im Alltag, die zu ihm passen. Er ist es, der in uns wirkt, dass wir treu und wahrhaftig werden wollen. Gütig, treu, sanftmütig, barmherzig, liebevoll. Das sind alles Dinge, die der Geist jetzt in uns bewirken will. Warum? Weil das alles Eigenschaften des Vaters sind. Der Vater ist all das, den Geist zieht es zum Vater, also will der Geist das in uns bewirken, damit wir zum Vater passen. Das ist die Frucht des Geistes, dieser Sog zum Vater in uns. Und deswegen, ja, ist das Leben im Fleisch, also das Leben in Sünde, das Leben, sich einfach blindlings von der Sünde verführen zu lassen, das passt nicht mehr zu uns. Das ist nicht das, was zum Heiligen Geist passt, weil das widerspricht ihm. Und das ist auch nicht mehr das, was unser Wesen ausmacht, unser Kern ausmacht. Ja, da sind immer noch irdische Leidenschaften, Triebe, da ist immer noch Sünde, die lebt noch. Aber sie sind nicht mehr das, was unser Kern ist, das, was neu in uns passiert ist. Ja, wir können immer noch fallen, wir können immer noch sündigen als Christen, wenn wir uns von der Sünde verführen lassen. Ja, die Sünde ist noch nicht tot, sie zuckt noch. Sie will uns immer noch verführen, aber wir müssen ihr nicht mehr folgen, weil Gottes Geist in uns völlig andere Dinge wirken will. Und wir erleben ganz praktisch Sieg über Sünde, wenn wir uns nicht vom Fleisch, sondern vom Geist leiten lassen. Wir haben gerade gesehen, den Geist, den zieht es zum Vater. Den Geist, den zieht es Richtung Heiligkeit. Und dieser Geist, der will das in uns ganz praktisch im Alltag bewirken. Und jetzt ist total logisch, je mehr Raum dieser Geist in mir hat, desto stärker kann er das auch umsetzen. Wenn ich nur so einen ganz kleinen Mini-Magneten in mir habe, ne, der zieht mich so ein ganz bisschen in eine Richtung. Aber stell dir vor, mein ganzes Wesen ist mit einem Magneten erfüllt, dann ist es auch eine so umfängliche und stärkere und größere Bewegung. Wollen wir also praktisch Sünde besiegen? Dann geht das nur dadurch, dass Gottes Geist in uns mehr und mehr Raum gewinnt und uns auf diese Weise verändert. Ich muss in gewisser Weise dem Geist erstmal Platz machen, damit er mich mehr ausfüllen kann. Das ist wie wenn man heiratet, dann müssen so einige alte Dinge erstmal rausfliegen aus der Wohnung. Da fliegen dann alte Möbel raus, manch alte Tapete, da fliegen manchmal Klamotten raus und stattdessen kommt dann Neues dazu, was der Partner mit sich bringt und gemeinsam hat man einen neuen Haushalt. Und so ist das beim Heiligen Geist auch. Der will, dass wir einiges ausräumen und Neues reinholen, damit das besser zu ihm passt. Und das beginnt ganz praktisch, also in ganz wegweisenden Dingen. Paulus spricht in Epheser 5 davon, dass dann übermäßiger Alkohol rausfliegt. Ist doch klar, weil das widerspricht Gottes Wesen. Da fliegt dann auch sowas raus wie gottlose Medien, die uns verderben. Da fliegen schlechter Umgang raus, die uns nicht gut tun und so weiter. Da fliegt ganz viel raus, was einfach nicht zum Geist passt. Und umgekehrt kommt dann Neues rein, was zu ihm passt. wir füllen uns dann neu mit Gottes Wahrheiten und mit heiligen Dingen, die gut sind für uns. Wir kommen hier gemeinsam ins Gebet, in den Lobpreis. Dank erfüllt unser Leben. Wir suchen Gemeinschaft mit Christen. Im Alltag, da wo wir sind, beim Hobby, beim Arbeiten und so weiter, leben wir mehr und mehr in Einklang mit dem, was Gott will. Wir füllen uns mehr und mehr mit dem, was dem Geist Gottes gefällt. Und auf diese Weise hat der Geist immer mehr Raum in uns und die Sünde immer weniger. Das ist wie mit so einem Ackerfeld. Ein kleiner Acker, der kann einfach nur wenig Frucht hervorbringen, im Gegensatz zu einem großen Acker. Ist ja total logisch. Will ich also viel Frucht von Gottes Geist in meinem Leben sehen, will ich, dass er mich mächtig und umfassend verändert, ja, dann sollte ich hier möglichst viel Ackerfläche zur Verfügung stellen. Ist ja logisch. Und das Schöne ist, unser Acker, der ist begrenzt. Das heißt, wenn ich jetzt ihm mehr Acker gebe, ja, dann wird der Acker der Sünde immer und immer kleiner. Und das nennen wir fortschreitende Heiligung. Gott immer mehr präsent in unserem Alltag. Um Sünde zu besiegen, mehr und mehr, das ist ein fortschreitender Prozess. Um da wirklich drin zu wachsen, geht es nicht darum, krampfhaft sich irgendwelche Ziele zu setzen, krampfhaft irgendwelchen Regeln zu folgen, sondern es geht darum, Gottes Geist im Leben wirken zu lassen, mit anderen Worten Beziehung zu Gott zu pflegen, ihn zu suchen, mit ihm zu leben, sich an ihm zu erfreuen, ihm Raum zu geben, Ruhe vor ihm zu haben, auf ihn zu hören, dann wird seine Frucht wachsen. Und ja, Früchte, die wachsen unterschiedlich schnell. Das kennen wir aus der Natur. So manch ein Unkraut, das wächst ja innerhalb von ein paar Tagen und ist schon Meter groß. Und so ein Olivenbaum, der braucht 30 Jahre, bis er so groß ist. Ah ja, da ist er ja. Früchte, die sind unterschiedlich schnell. Und ja, manche Dinge im Leben des Christen, die brauchen länger, bis sie wachsen. Aber wir sind auf einem Weg und Stück für Stück für Stück über die Jahre hinweg gestaltet uns der Geist mehr und mehr um. Ja, auch wir Christen, wir verzweifeln manchmal noch an gewissen Sünden. Also wir sind nicht jetzt auf Fingerschnipsen hin vollkommen perfekt in unserem Tun. Nein, auch wir verzweifeln immer wieder, wenn wir irgendwie Dinge doch noch nicht schaffen, die wir eigentlich schaffen wollen. Dinge doch noch nicht loslassen, die wir loslassen wollen. Und ja, manchmal fühlen wir uns so wie dieser Mensch in Römer 7, der verkauft ist unter die Sünde. Wir fühlen uns wie der Mensch ohne Geist. Und auch wir kommen manchmal zu diesem Ergebnis, ich elender Mensch. Ich glaube, es ist wichtig, dieses Gefühl einzuordnen, weil es nicht den Tatsachen entspricht. Bist du in Jesus, dann bist du kein Römer 7 Mensch, du bist ein Römer 8 Mensch. Du bist nicht ohne Geist, du bist mit Geist. Du bist nicht verkauft, du bist befreit. Ja, manchmal fühlt es sich noch so an und manchmal drückt uns die Sünde noch nieder, aber wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, das gilt nicht mehr für mich. Ich bin nicht mehr verkauft. Ich darf aufstehen und neu im Geist wandeln. Und dann kann ich mit all meinem Frust, mit all meinem Kummer, mit all meinen Sorgen, kann ich dann zu Jesus kommen und sagen, boah, Jesus, ich habe wieder versagt, das tut mir leid. Ich habe mich von der Sünde leiten lassen, ich hätte es nicht machen müssen, ich habe es getan. Tut mir leid, Jesus, ich stehe neu auf und gehe neu im Geist los. Heute und morgen und übermorgen. Ich brauche nicht in dieser Resignation stecken bleiben und sagen, ach, ich elender Mensch, ich kann doch auch nichts dafür. Nein, ich darf in Jesus mutig sein und diesen Frust auf ihn legen und weitergehen. Und ja, manchmal fühlt sich das total frustrierend an, dieser Kampf gegen Sünde. Und da will ich dir zu einem Gedanken Mut machen. Wenn du mal wieder an so einem Punkt bist und du denkst, okay, irgendwie fühle ich mich total verloren. Ich will und ich kann es nicht, ich schaffe es irgendwie nicht. Ist Gottes Geist überhaupt in mir drin? Ist da überhaupt etwas? Manchmal kommen wir an solche verzweifelnden Gedanken. Dann schau zurück. Schau auf den Zeitpunkt, wo Jesus in dein Leben gekommen ist und schau, was er schon alles in deinem Leben verändert hat. Und bist du mit Jesus unterwegs und wird er Dinge verändert haben? Da sind Eigenschaften von dir, die schon anders sind. Da sind schon Werke, die gewachsen sind. Da sind schon Früchte, vielleicht kleine Früchte, aber du siehst schon Früchte. Schau auf das, was er schon verändert hat, auch wenn es nur klein ist, dass da etwas ist. Und dann kannst du sagen, okay Gott, ich sehe dein Leben in meinem, ich sehe dein Wirken in meinem Leben. Es ist klein, aber ich sehe es. Ich sehe, dass du in mir bist und deswegen kann ich mutig auch nach vorne gehen und sagen, okay, dann wirst du auch weiter mit mir arbeiten. Weil ich sehe, dass du da bist. Der Heilige Geist in uns, der gibt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. So hieß es in Römer 8. Wir dürfen uns darüber freuen, was schon war. Und dann können wir auch sagen, ja, wenn Gott das getan hat, dann wird er auch weitergehen. Dann wird noch mehr wachsen. Ja, manchmal brauchst du dann 30 Jahre, um mit einer schlechten Eigenschaft loszukommen. Aber ich gehe weiter, weil Gott in mir lebt und mich verändert. Denn, und das ist die wichtige Wahrheit, da wo Gottes Geist drin ist, da kommt auch Gottes Geist raus. Gott wird sich in deinem Leben verherrlichen. Gott wird Frucht in dir wachsen lassen, wenn er in dir lebt. Und er lebt in jedem, der an ihm glaubt. Okay, ich komme zum Schluss der Predigt. Wir haben heute gesehen, was so der Unterschied zwischen einem Menschen ohne Jesus und mit Jesus ist. Jesus ist der große Unterschied, der alles verändert. Er ist der Unterschied zwischen altem und neuen Testament und zwischen ungläubig und gläubig. Er ist es, der alles verändert, weil er uns eine völlig neue Identität gibt, die alles verändert. Er gibt uns seinen Geist und deswegen haben wir völlig neue Freiheiten, völlig neue Möglichkeiten im Kampf gegen Sünde und im Kampf für das Gute. Er in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Je mehr Raum er in uns gewinnt, desto mehr Frucht wird wachsen, desto schöner wird das sein, was er in uns hervorbringt. Zwei ganz, ganz kurze Anwendungen hieraus. Bist du ein Nachfolger Jesu, dann wird das sichtbar sein. Sowas lässt sich nicht verstecken. Weil der Heilige Geist, der will rauskommen. Den wird man sehen. Und deswegen, wenn du dich als einen Christen bezeichnest, aber da ist gar nichts in deinem Leben, du lebst immer noch genauso eins zu eins in Sünde wie früher und du hast auch nicht mal den Wunsch und dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach Veränderung, wenn da gar nichts in deinem Leben irgendwo ist, dann prüf dich mal, ob da wirklich Gottes Geist in dein Leben gezogen ist, im Sinne von, ob du wirklich eine Beziehung zu Gott hast. Weil vielleicht nennst du dich nur Christ, bist aber kein Christ, bist diesem Gott nie begegnet, glaubst gar nicht, lebst gar nicht im Glauben an ihn. Denn da, wo jemand sich auf Jesus einlässt, da wird es Veränderung geben. Ja, langsam manchmal, manchmal schneller, aber das wird sichtbar werden. Und deswegen, wenn du so gar keinen Sog in dir zum Vater hast, dann mach dich auf die Suche nach Gott und begegne ihm. Und umgekehrt, wenn du an Jesus glaubst und du mit ihm unterwegs bist, dann gibt es nichts Schöneres für dich, als dem Geist Gottes Raum zu geben. Also frag dir einfach mal, okay, mit was fühle ich mich eigentlich? Fühle ich mich mit Gutem oder mit Schlechtem? Gebe ich Gottes Geist Raum? Lasse ich ihn wirken in mir? Bestimmt. Aber bestimmt geht da auch noch mehr. Lass uns da einfach im guten Sinne reflektieren und sagen, Gott, ich will, dass du nicht nur so ein bisschen Ackerfläche in mir hast, sondern ganz, ganz viel Ackerfläche, damit da ganz, ganz, ganz viel Frucht entsteht, die dich verherrlicht. Lass uns da im guten Sinne schauen, wo Gottes Geist uns noch mehr leiten darf, uns noch mehr beeinflussen darf zum Schönen, zum Guten. Ja, und so wachsen wir mehr und mehr hin zu dieser Herrlichkeit. Und eines Tages, wenn wir dann beim Vater angekommen sind im Himmel, wie schön wird es da sein, wenn wir da dann ganz, ganz nah in ihm, bei ihm sein dürfen, ja, und die Herrlichkeit mit ihm genießen. Ja, lass uns im Geist leben, lass uns den Vater suchen, den Sohn suchen und uns verändern lassen. Amen.